Ganzen waren die Straßen am Morgen bei ihrem Aufbruch vom Hafen verlassen gewesen, und jetzt erschienen sie nur wenig mehr bevölkert. Ein Elefant rumpelte schwerfällig vorbei und trug eine Gitterwerksänfte auf dem Rücken. Ein nackter Junge, dessen Haut sich in der Sonne schälte, saß in einem trockenen Ziegelrinnstein, bohrte in der Nase und starrte dumpf auf ein paar Ameisen. Eine Kolonne berittener Wachen trabte in einer Wolke aus rotem Staub vorbei. Bei dem herannahenden Hufschlag hob der Junge den Kopf und gaffte. Die Kupferscheiben, die auf ihre gelben Seidenmäntel genäht waren, glänzten wie unzählige Sonnen. Ihre Gewänder bestanden aus besticktem Leinen, und unterhalb der Taille trugen sie Sandalen und Faltenröcke aus Leinen. Auf dem unbedeckten Kopf hatte jedermann sein rot-schwarzes Haar geölt und zu einer fantastischen Form geknetet, zu Hörnern, Flügeln, Klingen und sogar Händen, und so sahen sie aus wie ein Trupp Dämonen, die der siebten Hölle entkommen waren. Der nackte Junge beobachtete sie eine Weile zusammen mit Dani, bald jedoch waren sie verschwunden. Also wandte er sich wieder seinen Ameisen zu und schob den Finger wieder in die Nase.
»Eine alte Stadt«, erkannte sie, »aber nicht mehr so bevölkert wie in ihren ruhmreichen Zeiten und lange nicht so belebt wie Quart oder Pentos oder Lys.«
An einer Kreuzung blieb ihre Sänfte plötzlich stehen, um eine Gruppe Sklaven, die von der Peitsche eines Aufsehers angetrieben wurden, vorüberzulassen. Diese waren keine Unberührten, bemerkte Dani, sondern gewöhnliche Männer mit hellbrauner Haut und schwarzem Haar. Zwischen ihnen befanden sich Frauen, jedoch keine Kinder. Alle waren nackt. Zwei Astapori ritten auf weißen Eseln hinter ihnen, ein Mann in einer roten Toka aus Seide und eine verschleierte Frau in blauem Leinen, das mit Lapislazuli-Splittern verziert war. Im rot-schwarzen Haar trug sie einen Elfenbeinkamm. Der Mann lachte, während er ihr etwas zuflüsterte, und schenkte Dani nicht mehr Aufmerksamkeit als seinen Sklaven oder dem Aufseher mit seiner fünfschwänzigen Peitsche. Einem breitgebauten Dothraki, der sich stolz Harpie und Ketten auf die muskulöse Brust hatte tätowieren lassen.
»Aus Ziegel und Blut ist Astapo erbaut«, murmelte Weißbart an ihrer Seite. »Und aus Ziegel und Blut ist auch sein Volk.«
»Was ist das?« fragte Dani neugierig.
»Ein alter Vers, den mir ein Maester beibrachte, als ich noch ein Knabe war. Ich habe nicht geahnt, wie sehr er der Wahrheit entspricht. Die Ziegel von Astapo sind rot vom Blut der Sklaven, die es erbaut haben.«
»Das glaube ich gern«, erwiderte Dani.
»Dann verlasst diesen Ort, ehe auch euer Herz sich in einen Ziegelstein verwandelt. Stecht noch heute Nacht in See mit der Abendflut.«
»Ich wünschte, das wäre möglich«, dachte Dani.
»Wenn ich Astapo verlasse, muss ich eine Armee haben«, sagt Ser Jorah.
»Ser Jorah war selbst ein Sklavenhändler, euer Gnaden«, erinnerte sie der alte Mann. »In Pentos und Myr und Tyrosch findet ihr Söldner, die ihr anheuern könnt. Ein Mann, der für Münzen tötet, hat keine Ehre, aber wenigstens ist er kein Sklave. Sucht euch dort eine Armee, ich flehe euch an.«
»Mein Bruder hat Pentos, Myr und Bravos besucht, fast alle freien Städte. Die Magister und Archonten dort haben ihm Wein eingeschenkt und Versprechungen gemacht, nur seine Seele ließen sie verhungern. Ein Mann kann nicht sein Leben lang aus der Bettlerschale leben und dabei ein Mann bleiben. Ich habe in Quart davon gekostet und das war genug. Ich werde nicht mit der Schale in der Hand nach Pentos reisen.«
»Besser man kommt als Bettler, denn als Sklaventreiber«, entgegnete Astan.
»Da spricht jemand, der nie eines von beidem gewesen ist.« Danis Nasenflügel bebten. »Wisst ihr, wie es ist, verkauft zu werden? Knappe? Ich schon. Mein Bruder hat mich für das Versprechen einer goldenen Krone an Karl Drogo verkauft. Nun, Drogo hat ihn mit Gold gekrönt, wenn auch nicht so, wie mein Bruder es sich gewünscht hatte. Und ich, meine Sonne, meine Sterne, hat eine Königin aus mir gemacht. Aber wäre er ein anderer Mann gewesen, hätte alles ganz anders kommen können. Glaubt ihr, ich hätte vergessen, wie es sich anfühlt, Angst zu haben?«
Weißbart neigte den Kopf. »Euer Gnaden, ich hatte nicht die Absicht, euch zu beleidigen.«
»Allein Lügen beleidigen mich. Ein ehrlicher Rat nie.«
Dani tätschelte Arstans fleckige Hand, um ihn zu beruhigen.
»Ich habe das Temperament eines Drachen, das ist alles. Davon dürft ihr euch nicht einschüchtern lassen.«
»Ich werde mich bemühen, es nicht zu vergessen«,
Weißbart lächelte.
»Er hat ein offenes Gesicht und besitzt viel Kraft«, dachte Dani. Sie verstand nicht, warum Ser Jorah dem alten Mann so sehr misstraute. »Könnte er eifersüchtig sein, weil ich einen anderen gefunden habe, mit dem ich mich beraten kann?«
Ungebeten kam ihr die Nacht auf der Valerion in den Sinn, als der verbannte Ritter sie geküsst hatte.
»Nie hätte er das tun sollen. Er ist dreimal so alt wie ich und von viel zu niedriger Geburt. Außerdem habe ich ihm keine Erlaubnis erteilt. Kein wahrer Ritter würde seine Königin jemals ohne ihre Erlaubnis küssen.«
Seitdem hatte sie sorgsam darauf geachtet, niemals mit Ser Jorah allein zu sein. Sie behielt stets ihre Zofen an Bord des Schiffes bei sich oder manchmal auch ihre Blutreiter.
»Er will mich wieder küssen, ich sehe es in seinen Augen.«
Was Dani wollte, konnte sie nicht sagen, doch Jorahs Kuss hatte tief in ihr etwas geweckt. Etwas, das seit Karl Drogos Tod geschlummert hatte. Wenn sie des Nachts in ihrer Koje lag, überlegte sie, wie es wohl wäre, wenn anstelle ihrer Zofen ein Mann neben ihr läge, und der Gedanke war erregender, als er hätte sein sollen. Manchmal schloss sie die Augen und träumte von ihm. Allerdings war es nie Jorah Mormont, von dem sie träumte. Bei ihrem Geliebten handelte es sich stets um einen jüngeren und stattlicheren Mann, wenngleich sein Gesicht ein flüchtiger Schatten blieb. Einmal so von Träumen gepeinigt, dass sie nicht schlafen konnte, schob Dani eine Hand zwischen ihre Beine und keuchte, als sie erschrocken feststellte, wie feucht sie war. Sie wagte kaum zu atmen und bewegte die Finger zwischen den Lippen ihrer Scham hin und her, ganz langsam, damit sie Iri neben sich nicht weckte, bis sie die süße Stelle fand, wo sie verweilte, sie sanft berührte, zaghaft zuerst, dann schneller. Immer noch wollte sich keine Erleichterung einstellen, bis sich ihre Drachen rührten und einer von ihnen laut in die Kabine schrie, so dass Iri aufwachte, die bemerkte, was ihre Herrin tat. Dani wusste, dass ihr Gesicht hochrot war, doch in der Dunkelheit konnte Iri dies sicherlich nicht erkennen. Wortlos legte die Zofe eine Hand auf ihre Brust und beugte sich vor, um die Brustwarze in den Mund zu nehmen. Ihre andere Hand glitt über die sanfte Wölbung ihres Bauches nach unten und schob sich durch den Hügel des feinen, silbrig-goldenen Haars zwischen Danis Schenkel. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis ihre Beine zuckten, ihre Brüste sich hoben und ihr ganzer Körper erschauerte, dann schrie sie. Oder vielleicht war es Drogon. Iri verlor kein einziges Wort, rollte sich wieder ein und schlief sofort weiter, nachdem die Angelegenheit erledigt war. Am nächsten Tag erschien ihr alles wie ein Traum. Und was hatte Ser Jorah damit zu tun, wenn überhaupt etwas? Nach Drogo sehne ich mich, nach meiner Sonne.